Radio SRF. Echo der Zeit. Italiens alter Präsident soll auch der neue sein. Giorgio Napolitano tritt überraschend noch einmal an. Der Verkehrsclub der Schweiz hat eine neue Präsidentin. Mit was für einem Führungsstil?
Hart in der Sache, aber einvernehmlich im Tonfall,
sagt Evi Alemann. Und die Menschen in Boston hoffen, dass nach der Verhaftung des Bombenlegers nun wieder Ruhe einkehrt. Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Hans Ineichen. Eigentlich endet Giorgio Napolitanos Amtszeit als italienischer Staatspräsident Mitte Mai. Der 87-Jährige wollte sich zur Ruhe setzen, doch daraus wird wohl nichts. Aus Rom, Massimo Agostinis.
Nach vor wenigen Tagen schloss Staatspräsident Giorgio Napolitano seine Kandidatur kategorisch aus. Dies aus Altersgründen, aber auch, weil sich in der Geschichte Italiens ein Staatspräsident noch nie zweimal hat aufstellen lassen. Da sich die Parteien in den vergangenen zwei Tagen auf keinen Kandidaten für das Amt des Staatspräsidenten einigen konnten und sich auch keine Lösung abzeichnete, sah sich Napolitano gezwungen, dem Drängen der großen Parteien nachzugeben und noch einmal anzutreten. Es wird damit gerechnet, dass Napolitano nur kurze Zeit im Amt bleibt. Er wird die Parteien nun zwingen können, baldmöglichst eine Regierung zu bilden. Noch immer ist der im Dezember gestürzte Mario Monti Verwalter des Landes. Zudem dürfte Napolitano die Parteien dazu bringen, endlich ein neues Wahlgesetz auszuarbeiten, damit sich die Pattsituation bei den nächsten Wahlen nicht wiederholt. Hat er dies erreicht, dürfte er das Parlament auflösen und Neuwahlen ansetzen. Erst dann kann er vermutlich definitiv in den Ruhestand treten.
Wie geht's konkret weiter in Italien? Wir reden mit unserem Korrespondenten darüber nach den Nachrichten und die hat Andrea Abühl.
Die Berner Nationalrätin Evi Alemann ist neue Präsidentin des VCS, des Verkehrsclubs der Schweiz. Die 34-jährige Sozialdemokratin setzte sich in der Delegiertenversammlung klar durch gegen die grüne Nationalrätin Aline Trede. Der VCS vertritt in der Verkehrspolitik klar umweltfreundliche Positionen. Alemann tritt die Nachfolge von Franziska Teuscher an. Das Präsidium des VCS wechselt damit von den Grünen zur SP. Der Vorstand hatte Alemann einstimmig zur Wahl empfohlen. Die CVP hat die Parolen für die Abstimmungen vom 9. Juni gefasst. Zur Verschärfung der Regeln im Asylwesen sagt sie klar Ja. Für eine Ablehnung plädierten vergeblich die CVP-Frauen. Nein, sagt die CVP zur Initiative der SVP für eine Volkswahl des Bundesrates. Die SVP hatte das Volksbegehren nach der Abwahl von Christoph Blocher lanciert. Ebenfalls die Nein-Parole gefasst hat die CVP bereits zur Lohninitiative 1:12 der Jungsozialisten. Für diese Initiative steht das Abstimmungsdatum noch nicht fest. Der Chef des Energiekonzerns Axpo will Schadenersatz fordern, sollten die Laufzeiten der Atomkraftwerke in der Schweiz befristet werden. Das sagte Heinz Karrer in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung. Denn sollte die Axpo die beiden Reaktoren Betznau 1 und 2 nach 50 Jahren vorzeitig stilllegen müssen, würden dem Unternehmen Gewinne entgehen und Investitionen könnten nicht abgeschrieben werden. Die Schadenersatzforderungen würden sich auf einen sehr hohen dreistelligen Millionenbetrag belaufen, so Karrer. Die Zahl der Opfer nach dem Erdbeben in China steigt. Das chinesische Staatsfernsehen berichtet von mindestens 156 Toten und über 5'000 Verletzten. Ministerpräsident Li Keqiang ist unterwegs ins Katastrophengebiet. Er sagte, nun müssten große Anstrengungen unternommen werden, um möglichst viele Menschen zu retten. 6'000 Soldaten wurden in die Krisenregion entsandt. Das Erdbeben ereignete sich um 8 Uhr Ortszeit. Es hatte laut den chinesischen Behörden die Stärke 7. Die USA melden eine Stärke von 6,6. Und nun zum Sport. Es gibt eine Goldmedaille für die Schweiz im Kunstturnen zu vermelden. Fritz Bischoff.
Julia Steingruber glückten im Finale von Moskau die beiden Sprünge Giusovitina und Ciuccahara nach Wunsch. Die St. Gallerin siegte vor den punktgleichen Noel van Klaveren aus Holland und der Rumänin Larissa Andrea Jordach. Die russische Mitfavoritin Maria Paseka riskierte zu viel und stürzte zweimal. Julia Steingruber ist erst die zweite Schweizerin, die Gold an einer Kunstturn-Europameisterschaft holt. Vor ihr war dies Ariela Käslin 2009 in Mailand ebenfalls im Sprung geglückt. 2012 hatte Steingruber bei der EM in Brüssel mit der Bronzemedaille ihre Ambitionen bereits angemeldet. Automobil: Nico Rosberg hat sich in Bahrain überraschend die zweite Pole-Position seiner Karriere gesichert. Neben dem Mercedes-Piloten startet am Sonntag dessen deutscher Landsmann Sebastian Vettel. Für die Sauberpiloten verlief das Qualifying enttäuschend. Nico Hülkenberg erreichte Platz 14, Esteban Gutierrez scheiterte schon im ersten Part. Der Mexikaner muss das Rennen inklusive seiner Rückversetzung aus dem letzten Rennen vom 22. und damit letzten Startplatz aus in Angriff nehmen.
Starke Schneefälle haben am Morgen in weiten Teilen der Schweiz zu Verkehrsproblemen geführt. Inzwischen hat sich die Lage etwas entspannt. Wegen Lawinengefahr unterbrochen sind immer noch die Verbindungen der Matterhorn-Gotthard-Bahn im Raum Andermatt. Bis 13 Uhr war auch die Autobahn A13 zwischen Thusis und Mesocco gesperrt. Im Tessin und im Urnerland wurden Automobilisten gestoppt, die bereits mit Sommerpneus unterwegs waren. Zu Verspätungen kam es auf dem Flughafen Kloten, weil Flugzeuge enteist werden mussten. Das Wetter. Morgen Sonntag ist es weiterhin oft bewölkt und zeitweise nass bei bis 12 Grad. In den Bergen gibt es auch sonnige Abschnitte.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Und so geht es hier weiter. Der alte Mann und das absolute Meer. Giorgio Napolitano muss fast im Amt bleiben als Präsident. Der Täter von Boston, er ist gefasst, aber die Motive für seine Tat bleibt im Dunkeln. Der Verkehrsclub der Schweiz mit Evi Alemann an der Spitze. Der Verband tritt gegen die Verteuerung der Autobahnvignette an, aber nicht zusammen mit der SVP. Und Frauen ziemlich alleine in der CVP. Die Asylpolitik trennt die Geschlechter. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter srf.ch. Giorgio Napolitano, der bereits 87-jährige Staatspräsident Italiens, tritt also doch noch einmal an. Massimo Agostinis, wird er auch gewählt?
Ja, das zeigt die laufende Auszählung. Napolitano wird sicher gewählt, alles andere wäre auch eine Katastrophe für Italien.
Und es ist anzunehmen, dass Napolitano sich nun doch entschieden hat, noch einmal anzutreten, weil er gar nicht anders kann und nicht etwa, weil er wirklich will.
Ja, das ist sicher so. Napolitano sah zwei Dinge. Erstens den Partito Democratico, die größte Partei im Parlament, völlig zerstritten, unfähig, sich auf einen eigenen Kandidaten zu einigen. Die Partei hat zwei valable Kandidaten in 48 Stunden verheizt, Franco Marini und Romano Prodi. Und es sah nicht so aus, als ob irgendein anderer Kandidat das Quorum von 50% knacken könnte. Zweitens sei Napolitano Italiens Wirtschaftskrise. Dieses Land kann sich keine weitere politische Blockade mehr leisten. Und um diese Blockierung aufzulösen, deshalb hat sich Napolitano trotz hohen Alters geopfert und kandidiert nochmals.
Aber was kann denn ein wiedergewählter Napolitano tun in dieser Blockadesituation?
Napolitano wird die Parteien jetzt zwingen, eine Regierung zu bilden. Wir dürfen nicht vergessen, Mario Monti verwaltet dieses Land immer noch, obwohl er vor bald 5 Monaten gestürzt wurde. Napolitano wird das Parlament auch zwingen können, ein neues Wahlgesetz endlich zu verabschieden, damit es nicht mehr zu solchen Pattsituationen bei Wahlen kommt. Und Napolitano erhält mit seiner Neuwahl von heute die sogenannte Pistole zurück, wie das hier genannt wird. Er kann nämlich das Parlament auflösen, sofern sich dieses Parlament als unfähig erweist, mit den Reformen vorwärts zu machen und es weiterhin zerstritten ist. Das konnte er in den letzten 6 Monaten nicht, weil ihm das die Verfassung verbot.
Bei der Suche dieser Woche jetzt nach einem neuen Präsidenten hat einer eine besonders schlechte Falle gemacht, der Wahlsieger Pierluigi Bersani vom linken Partito Democratico. Der steht jetzt komplett demontiert da.
Ja, nicht nur er, auch die ganze Partei, weil diese inneren Widersprüche, die diese Partei in sich trägt seit ihrer Gründung, die sind jetzt voll zutage getreten. Diese Partei besteht aus Linkskatholiken und Ex-Kommunisten. Die Linkskatholiken, die zog es immer eher ins politische Zentrum, die Kommunisten, die wollten eher links bleiben. Also das führte zu ständigen Spannungen und man fragte sich schon lange, wie lange hält das diese Partei überhaupt noch aus? Jetzt ist aber noch etwas Neues dazugekommen, die Jungen, die mucken auf gegen die Alten in der Partei. Die Jungen innerhalb des Partito Democratico, die sind eher wie Grillo. Die wollen eine neue Politik, eine ehrliche Politik, eine transparente Politik. Die Alten aber, die haben das in diesen Tagen wieder gezeigt, die wollten weitermachen wie bis anhin mit Spielchen, mit sogenannten Giochi di Palazzi und eventuell gar mit Silvio Berlusconi eine Regierung bilden. Hauptsache, sie bleiben im Amt. Das war Verrat in den Augen der Jungen und diese haben jetzt ganz fast offen geputscht gegen diese Alten.
Sie haben Massimo Agostinis Beppe Grillo erwähnt von Cinque Stelle. Hilft er mit, Napolitano jetzt noch einmal zu wählen?
Nein, das macht er nicht. Er hält an seinem Kandidaten fest. Das ist Stefano Rodotà, ein anerkannter Rechtswissenschaftler. Weil der aber keine Chancen hat, ruft Grillo nun die Italiener in seinem Blog auf, in Millionen nach Rom zu kommen heute Abend. Das weckt sehr ungute Erinnerungen. Mussolini riss auch mit einem Marsch nach Rom die Macht an sich. Grillo spielt hier mit dem Feuer, weil er in einer ohnehin angespannten Situation jetzt quasi zu Massenprotesten aufruft.
Und der große Profiteur dieser ganzen ziemlich chaotischen Situation ist einmal mehr Silvio Berlusconi.
Ganz eindeutig. Denn hätten sich der Partito Democratico und Grillo auf einen Kandidaten geeinigt, zum Beispiel Rodotà, und der wäre Staatspräsident geworden, hätte das wahrscheinlich auch die Piste geöffnet für eine gemeinsame Regierung. Und Partito Democratico und Grillini zusammen, die hätten Gesetze gemacht, dass Silvio Berlusconi kaum mehr im politischen Italien hätte bleiben können, wegen seiner vielen Prozesse, wegen seiner Interessenskonflikte und so weiter. Jetzt ist aber Napolitano, dürfte mit allergrößter Wahrscheinlichkeit Staatspräsident werden und der ist der gemeinsame Kandidat des Partito Democratico und von Silvio Berlusconi. Damit hat es Berlusconi einmal mehr geschafft, sich in Schutz zu bringen. Er kann weiterhin die parlamentarische Immunität genießen, die er braucht vor seinen vielen Prozessen.
Und ob es Napolitano wirklich geschafft hat, das sagen Sie uns dann in der Sendung um 19 Uhr. Danke, Massimo Agostinis. Das ging schnell. Bloß 5 Tage nach den Anschlägen in Boston ist die Großfahndung zu Ende. Einer der Tatverdächtigen ist tot, der zweite ist festgenommen und befindet sich in Spitalpflege. Während für die Bevölkerung nun wieder der Alltag einkehrt, stellen sich juristisch heikle Fragen. Der Bericht von Beat Soltermann.
Man kennt es aus den Filmen. Tatverdächtigen werden ihre Rechte verlesen. Das Recht zu schweigen oder dass alles, was sie sagen, vor Gericht verwendet werden kann. Der 19-jährige Djochar Tsarnaev hat diese Worte noch nicht gehört. Die Staatsanwältin enthob ihn der sogenannten Miranda-Rechte, da unmittelbare Gefahr für die Öffentlichkeit drohe. Es geht den Behörden darum, schnell herauszufinden, ob es weitere Mittäter gibt, weitere Bomben, weitere Gefahren. In Terrorfällen hat diese Vorgehensweise Tradition. So machte man es bei jenem 9-11-Attentäter, der nicht im Flugzeug war, oder 2010 beim sogenannten Times Square-Bombenleger. Die Behörden ordnen Tsarnaev offenbar in diese Kategorie ein. Umstritten unter Juristen ist, wie lange die Ermittler einen Verdächtigen auf diese Weise befragen dürfen. Einige sagen 1 bis 2 Tage, die Obama-Regierung schreibt in einem internen Memo, bei schweren Fällen auch länger. Diese offene Zeitspanne wird von Menschenrechtsorganisationen kritisiert, doch sie stehen mit solchen Bedenken alleine da. Die US-Bevölkerung hat wenig Sympathie für den noch lebenden Tatverdächtigen, rechtsstaatliche Überlegungen zählen da wenig. Wahrscheinlich kommt Djochar Tsarnaev irgendwann vor ein ziviles Gericht, auch wenn einige prominente Republikaner fordern, dass der 19-Jährige als feindlicher Kämpfer vor ein Militärgericht gestellt wird. Obama hat gestern aber durchblicken lassen, dass er davon nicht viel hält. Offen ist auch, ob die Staatsanwältin nach Abschluss der Ermittlungen die Todesstrafe fordern wird. Bis es soweit ist, muss noch viel geklärt werden. Haben die mutmaßlichen Täter alleine gehandelt oder im Rahmen eines terroristischen Netzwerks? Was war ihr Motiv und warum wurden die Behörden nicht früher auf die beiden aufmerksam? Das FBI hatte den älteren der beiden Tatverdächtigen nämlich schon mal unter die Lupe genommen, ausgerechnet wegen Verdachts auf Terror. Ein unbekannter ausländischer Staat, vermutlich Russland, hatte 2011 um Abklärungen gebeten. Das FBI konsultierte Websites, führte mit dem älteren Tsarnaev-Bruder sogar ein Gespräch und kam zum Schluss: keine Gefahr.
Beat Soltermann war das. Der Verkehrsclub der Schweiz hat also eine neue Präsidentin. Evi Alemann, die Berner SP-Nationalrätin, löst Franziska Teuscher an der Spitze des Verkehrsclubs Schweiz ab. Evi Alemann hat die Wahl gegen die grüne Aline Trette, auch Nationalrätin aus Bern, gewonnen. Ich habe Evi Alemann gefragt, was wohl den Ausschlag gegeben habe für ihre Wahl.
Ja, das ist schwierig zu sagen. Dafür müsste man ja in die Köpfe der Delegierten gucken können. Ich denke, es war eine Mischung aus der Überzeugung der Delegierten, dass ich mit meinem langjährigen Engagement in der Verkehrskommission seit 9 Jahren ein grosses Netzwerk mitbringe, gute Kontakte fruchtbar machen kann für den VCS und seine Ideen und auch ein bisschen eine Stilfrage. Hart in der Sache, aber einvernehmlich im Tonfall.
Im Vorfeld der Wahl hieß es immer wieder, beide Kandidatinnen seien autofeindlich. Ist das eine Bedingung fürs VCS-Präsidium, dass man autofeindlich ist?
Nein, das ist eine Beschreibung der Medien vor allem. Ich denke, es geht heute nicht darum, Politik gegen das Auto zu machen, sondern für eine ökologische Verkehrswende. Das heisst für den VCS, dass wir den öffentlichen Verkehr stärken, dass wir den Fuss- und Veloverkehr fördern, aber auch, dass wir die Verkehrszunahme auf der Straße möglichst klimafreundlich und ökologisch gestalten und auch die Emissionen, die CO2-Emissionen beispielsweise des Straßenverkehrs zu reduzieren versuchen.
Wir werden über Ihre konkreten Pläne für den Verkehrsclub der Schweiz gleich noch weiterreden. Zunächst jetzt eine Art Porträt des VCS. Seit über 30 Jahren engagiert sich der VCS für den öffentlichen Verkehr. In letzter Zeit kämpft der VCS aber nicht nur gegen Straßenbauprojekte, sondern auch gegen sein Image, das er hat als Verhindererclub. Der Bericht von Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
Der VCS ist der Inbegriff linker Verkehrspolitik. Sanfte Mobilität mit Bahn, Bus und Zebrastreifen, umweltverträglich und nachhaltig soll der Verkehr sein. Das aktuelle politische Projekt ist die ÖV-Initiative. Sie soll Gelder vom Straßenbau stärker in den öffentlichen Verkehr umlagern. Damit hat der bahnbegeisterte VCS einen wichtigen Pfeil im Köcher, denn in der Schweizer Verkehrspolitik stehen bedeutende Ausbauentscheide an. Keine Frage, der VCS mit seinen über 110'000 Mitgliedern hat politische Schlagkraft. Seit 1979 beweist der Verband, dass er im Alleingang initiativ- und referendumsfähig ist und entsprechend politischen Druck machen kann. Die Stärke des VCS liegt auch in der Verankerung im Lokalen. In allen Kantonen hat er Sektionen und engagierte Leute. Dennoch ortet SVP-Verkehrspolitiker Ulrich Gitzendanner einen schrumpfenden Einfluss auf dem politischen Parkett.
Ja, der war mal sehr hoch, als die grüne Hysterie nach dem Waldbesterben gang und gäbe war, glaubte man, dass es einen VCS bräuchte. Dieser Club hat aber nicht mehr große Bedeutung und es nimmt ständig ab.
Da mag Wunschdenken des politischen Gegners mitschwingen, aber selbst im Kreis der Sympathisanten bekundet der VCS Mühe. In den letzten 10 Jahren schrumpfte die Anzahl Mitglieder um rund 20% auf noch 110'000. Das hat sicher mit dem Abbau der Verbandsdienstleistungen zu tun, zum Beispiel bei Vergünstigungen fürs SBB-Generalabo. Ein Teil des Mitgliederschwundes aber ist politischer Natur und selbst verschuldet. Mit Einsprachen und Beschwerden gegen eine Reihe prominenter Bauprojekte wie Fußballstadien und Einkaufscenter zog der VCS viel Ärger und Ablehnung auf sich. In der Öffentlichkeit, aber auch intern. Zwischen der Zentrale in Herzogenbuchsee und der streitbaren Zürcher Sektion setzte sich ein veritabler Hauskrach ab. Das Image der Verhinderer und Verzögerer haftet dem Umweltverband noch heute an. Einer, der das Verbandsbeschwerderecht exzessiv anruft. Adrian Amstutz, Präsident des Schweizerischen Nutzfahrzeugverbandes ASTAG.
Das hat ganz sicher einen Einfluss gehabt, der nachhaltig ist. Und das wird noch eine Zeit lang anhalten. Es hat ja heute noch zum Teil System, je nach Region. Und da müssen Sie Abstand nehmen, wenn Sie in Zukunft die Glaubwürdigkeit zurückerhalten wollen.
Frau Alemann, Sie haben gehört, Adrian Amstutz sagt, die Glaubwürdigkeit sei dahin oder zumindest angekratzt des VCS. Sie sind jetzt die neue Präsidentin dieses Verbandes. Wie wollen Sie das tun, die Glaubwürdigkeit zurückgewinnen?
Ja, der VCS ist politisch ja sehr erfolgreich derzeit. Diese Einschätzung ist doch etwas erstaunlich, einem Verband die Glaubwürdigkeit abzusprechen, der mit einer Initiative das Parlament zu einer Vorlage gebracht hat. Fabi-Vorlage heisst sie, die einen massiven Bahnausbau und eine nachhaltige Finanzierung vorschlägt. Das ist Erfolg einer Initiative, die praktisch nie da gewesen ist, ein früher Erfolg. Und das ist auch die Innovationskraft des Verbandes, die wir damit bewiesen haben. Und daran müssen wir anknüpfen.
Aber es ist schon so, das Image, ein Verhindererclub zu sein, dieses Image haben Sie. Wie wollen Sie dieses Image loswerden?
Ja, es geht darum, politisch im Parlament, aber auch vor der Bevölkerung glaubwürdige Politik zu machen. Nicht mit rechtlichen Druckmitteln primär, sondern mit konstruktiven Ideen. Das heisst, wenn wir die ökologische Verkehrswende thematisieren, müssen wir als VCS beispielsweise sagen, die Raumplanung und die Verkehrs- und Energiepolitik müssen näher zusammenrücken. Da machen wir konkrete Vorschläge, wie wir das horrende Verkehrswachstum, das uns prognostiziert wird, eindämmen können, wie wir Wohnen, Arbeiten und Freizeit wieder näher zueinander bringen können. Das ist konstruktive Politik, wie ich sie verstehe.
Sie haben einen einvernehmlichen Stil versprochen als Präsidentin des VCS. Was heisst das konkret für die Ausrichtung des VCS unter Ihrer Führung?
Das heisst, dass wir hart in der Sache sind. Wir sind der Verband, der für den öffentlichen Verkehr, für den Bahnausbau kämpft. Wir sind auch der Verband, dem der Fuss- und Veloverkehr ein grosses Anliegen ist. Wir wollen auch die Verkehrssicherheit stärken. Aber wir sind uns bewusst, dass wir das nur in Allianzen mit anderen machen können. Und da müssen wir auf andere zugehen, die vielleicht prima vista nicht die gleichen Positionen
vertreten. Zum Beispiel auch zusammen mit der SVP. Ich rede von der Unterschriftensammlung gegen die Erhöhung des Vignettenpreises auf 100 Franken. Da sammeln SVP-Leute Unterschriften dagegen. Wird der VCS da mitmachen?
Der VCS hat gerade heute beschlossen, selber mit einem eigenen Unterschriftenbogen und eigenen umweltpolitisch motivierten Argumenten gegen die Erhöhung der Vignette auf 100 Franken sammeln zu gehen. Es ist aber nicht ein gemeinsamer Positionsbezug. Das meine ich nicht, wenn wir Allianzen schmieden.
Aber inhaltlich ist das ja dasselbe. Ich meine, das ist nur ein anderes Gefäß, das Sie jetzt aufgetan haben. Aber inhaltlich ist das dasselbe wie die SVP-Leute, was die wollen.
Ja, wir wollen zwar ebenfalls keine Erhöhung, aber das deshalb, weil uns bewusst ist, dass dieses zusätzliche Geld in neue Straßen fließen wird. Und wer Straßen baut, wird Verkehr ernten. Das widerspricht diametral unseren Bemühungen, das Verkehrswachstum einzudämmen. Wir müssen, wenn schon, die Straßenfinanzierung Verursacher abhängiger machen, kilometerabhängig und nicht die pauschalen Steuererhöhungen, wie es die Autovignette ist.
Sie wollen mit dieser Unterschriftensammlung verhindern, dass mehr Geld in die Straßenkasse fließt. Aber was spricht denn eigentlich gegen einen dosierten Ausbau von Nationalstraßen da, wo Engpässe sind?
Ich habe es vorher angetönt. Wer Straßen baut, wird Verkehr ernten. Wir haben heute schon das Problem, dass die Straßen extrem ausgelastet sind und dass die Auswirkungen des grossen Verkehrsaufkommens enorm sind. Das zieht Lärm mit sich, das sind Verkehrssicherheitsfragen, die da mitschwingen, und es widerspricht diametral den klima- und energiepolitischen Herausforderungen, welche die Schweiz bewältigen will. Und wenn man es ernst meint mit der Energiewende, muss man auch die ökologische Verkehrswende einläuten.
Sagt SP-Nationalrätin Evi Allemann. Sie ist neue Präsidentin des Verkehrsclub der Schweiz. Zurück nach Italien. Das Land hat einen neuen Präsidenten, beziehungsweise der Alte macht es noch einmal. Giorgio Napolitano wurde in diesen Minuten wiedergewählt, nachdem er sich am Mittag überraschend entschieden hatte, doch noch einmal anzutreten. Das kam überraschend. Ende März gaben die CVP-Frauen die Nein-Parole heraus für die Asylabstimmung vom 9. Juni. Sie sagen also Nein zu einer Verschärfung der Asylpolitik. Mit ihrem Nein stehen die Frauen in der Partei ziemlich alleine da. Das zeigte sich heute an der Delegiertenversammlung in Appenzell Ausserrhoden. Dominik Meyer.
Am Morgen im verschneiten Heiden macht sich Babetzig keine Illusionen. Niemals werde sich die Delegiertenversammlung ihrem Nein anschließen zur Asylvorlage, prophezeit die Präsidentin der CVP-Frauen.
Die Chance steht etwa 10 zu 2000.
Galgenhumor. Dann im Saal steht Zig auf und versucht, die Delegierten zu überzeugen, es sei falsch, Asylgesuche auf Schweizer Botschaften abzuschaffen.
40% aller Gesuche betreffen Frauen und Kinder. Wenn man ihnen die Gelegenheit nimmt, in den Botschaften Asyl zu beantragen, treibt man sie eindeutig Schleppern in die Hand.
Neben der Frauenpräsidentin ergreift eine einzige Delegierte das Wort, Patricia Mattle. Das junge Mitglied des Parteipräsidiums wirbt für ein Ja, Wer akut bedroht sei, könne immer noch ein humanitäres Visum beantragen.
Die Botschaftsverfahren sind nach wie vor möglich für Menschen, deren Leib und Leben gefährdet sind.
Es bleibt bei diesen zwei Voten. Ohne Umschweife stimmt die CVP ab und sagt mit 146 zu gerade einmal 28 Stimmen Ja zur Asylvorlage. Eindeutig, die CVP-Frauensektion ist isoliert an der Basis. Schade, findet Präsidentin Sick. Ein offener Kurs der CVP könnte den Wählerschwund stoppen, meint sie.
Da bin ich ganz überzeugt, dass wir vielleicht in den Stammlanden den einen oder anderen Stammwähler verlieren werden. Aber ich bin wirklich überzeugt, dass wir in anderen Gebieten, in den urbanen Gebieten, Wähler dann dazu gewinnen können.
Hier spricht eine Christdemokratin aus dem Kanton Zürich. In Zürich und in anderen städtischen Kantonen fährt die CVP einen liberal-sozialen Kurs, Mitte-Links. Im Vorstand der CVP-Frauen sind Vertreterinnen dieser Kantone stark vertreten und das dürfte der Hauptgrund sein für das Nein der Frauen zur Asylreform. Frauenpräsidentin Sick sieht ihr Lager in Bedrängnis.
Wir stellen schon fest, dass gewisse konservative Ideen wieder stärker vertreten werden in der CVP-Fraktion und das gefällt uns natürlich überhaupt nicht.
Sick ärgert sich ganz besonders auch über das Ja der Bundeshausfraktion zur Familieninitiative der SVP. Über das Ja also zu Steuerabzügen für traditionelle Familien, die ihre Kinder nicht in Krippen geben. Die Fraktion orientiert sich in Ausländer- und Gesellschaftsfragen Richtung rechts. Die überdeutliche Asylparole von heute zeigt, das ist mehrheitsfähig an der Basis bei Männern und Frauen. Die Urner CVP-Regierungsrätin Heidi Zkracken ist für das schärfere Asylgesetz. Und sie sagt, der Mitte-Links-Kurs in den städtischen Kantonen sei gescheitert.
Vorwiegend stark sind wir nach wie vor in den Stammlandkantonen. Und vielleicht ist das schon auch eine Frage, ja, ist denn die Politikausrichtung in den Stammlandkantonen nicht auch ein mögliches Modell, um eben in den Agglomerationen Wählerinnen und Wähler anzusprechen?
In den katholischen Stammlanden, in ihren Hochburgen, ist die CVP konservativer ausgerichtet. Die Partei verliert auch dort Wähler, der Wille der Basis aber scheint klar. In Heiden haben die christlich-demokratischen Delegierten den Kompass heute nach rechts ausgerichtet.
Und ein Bericht von Dominik Meyer. Und zum Schluss noch ein Hinweis auf unser Programm von morgen. Vor 5 Jahren war Finanznotstand in Island. Die Insel ging beinahe pleite, die Banken wurden verstaatlicht, die Arbeitslosigkeit stieg in Rekordhöhe.
Disneyland, að því leiti að við búum í hagkerfi sem gjaldeyrishöft, sem gerir það verkum að verðmyndun í hagkerfinu ekki rétt.
Die Krise war sehr schmerzhaft für uns und wir haben uns auf Generationen hinaus verschuldet. Aber sind die Isländer wirklich wachgerüttelt? Hören Sie dazu die außenpolitische Wochensendung International morgen Sonntag um 18.30 Uhr auf Radio SRF 1. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Thomas Akola, am Mikrofon Hans Ineich.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.